Der BR Schlagerbrunch
mit Tom Viehweg.
Grüß Sie und auch von mir und dem gesamten Team von BR Schlager frohe Ostern für Sie alle. Die Frau, die ich heute im Feiertagsbrunch begrüßen darf, ist ein geborenes Zirkuskind, ist Sängerin, Schauspielerin, Unterhaltungskünstlerin und Entertainerin. Aber für viele wird sie auch stets Effi Zenker sein aus der ARD-Kultserie Lindenstraße. 30 Jahre lang verkörperte Rebecca Simoneit-Barum diese Rolle und wuchs quasi mit der Serie auf. Aber große Namen verraten es schon. Die gebürtige Ulmerin kommt aus einer Zirkusdynastie. Ihr Vater war der legendäre Zirkusdirektor, Raubtierdompteur und Tierlehrer Gerd Simoneit-Barum. An Ostern haben wir es nicht nur mit Panthern, Löwen und Tigern zu tun, sondern in der Regel leider nur mit dem Osterhasen. Aber eine Hasendressur, Frau Simoneit-Barum, die wäre für einen Zirkus wahrscheinlich gänzlich ungeeignet, oder?
Na, die Kaninchen fand man ja früher hauptsächlich beim Zauberer,
ja,
wenn man ganz genau hingeschaut hat im Zylinder. Mhm. Und ich bekam damals auch mein eigenes Kaninchen, an das ich sehr zärtliche Erinnerungen habe, der kleine Hoppel.
Aha.
Also ich hatte immer sehr viel Freude an den Kaninchen der Zauberer.
Aber sie sind natürlich ziemlich klein, die Kaninchen, und sind schlecht zu sehen. Wahrscheinlich hat man deswegen dann lieber Großkatzen und Elefanten irgendwann genommen, oder?
Ich sag mal, alles hatte seine Zeit. Aber Kinder heutzutage lieben ja immer noch die Kaninchen.
Genau, Kleintiere machen auch Show. Rebecca, haben Sie auch Osterrituale, also Traditionen rund um Karfreitag, Ostersonntag, die Sie begehen, alleine oder in der Familie?
Also tatsächlich keine religiösen, denn ich komme ja wirklich aus einer absolut nicht religiösen Familie. Mhm. Und wenn, dann zelebriere ich ja meine jüdische kulturelle Identität, die ich von meiner Mutter natürlich mitbekommen habe. Das heißt, bei uns gab es zu Ostern, sage ich mal, das, was es überall gab, ne, dass man den Ostersonntag also speziell gefeiert hat mit der Familie durch ein schönes Essen und man hat für die Kinder die Eier versteckt. Also sag mal, mehr zu Weihnachten auch diese ganzen kulturellen Traditionen, aber eben nicht so sehr verknüpft mit dem eigentlichen christlichen Anlass der ganzen Geschichte. Nein, aber ich sag mal, ich feiere gerne Pessach beispielsweise mit Freunden, das ja sehr oft auch auf die Osterzeit fällt.
Das ist ja also quasi Passover. Der Vorläufer auch des christlichen Osterfestes, so muss man es ja sagen. Also wenn man die Bibel liest, da wird ja gefeiert, dass Gott sein Volk aus der Sklaverei Ägyptens geführt hat. Also dieses Erlösungsmotiv, Erlösung aus der Sklaverei und gleichzeitig im christlichen Erlösung vom Tod, das hat natürlich schon eine gewisse Verbindung.
Genau, und Pessach ist halt der Seder am ersten Abend. Das ist etwas, was man sehr schön mit Familie, aber auch mit Freunden zelebrieren kann. Man liest eben die Geschichte des Auszugs aus Ägypten und symbolisiert das mit kleinen Schritten, die wiederum mit der Mahlzeit zu tun haben. Also etwa mit etwas Bitterem, mit etwas zu trinken, mit etwa mit Knochen auf dem Teller. Also das ist also eine ganz schöne Sache. Der Seder, ich habe den auch schon oft in Israel gefeiert mit Freunden. Also wenn es einfach irgendwie passt, dann mache ich das total gerne, aber eben auch das Österliche, einfach weil es in meiner Familie das alles gab insgesamt. Und ich finde, Feste mit der Familie und mit Freunden zu feiern, ist immer das Schönste. Und wenn natürlich auch noch Kinder involviert sind oder waren, macht es natürlich besonders Spaß.
An Ostern liegt ja auch alles nah beieinander. Tod und Trauer auf der einen Seite, fast Hoffnungslosigkeit, aber eben auch die Überwindung von all dem. Also Licht und Leben, Auferstehung, neue Hoffnung. Das ist, glaube ich, ein Lebensgefühl, das gerade Ihnen, obwohl sie ein wechselhaftes Leben hatten, doch letztendlich immer wieder gut steht, dieser Optimismus.
Auf jeden Fall. Also ich sage immer, Abschiede kann ich gut, aber eben auch genauso nach vorne blicken, optimistisch sein, dass sich neue Türen öffnen. Ich bin jemand, die immer irgendetwas braucht, worauf sie sich freut, und finde dies eben auch in den kleinen Dingen, weil ich immer sage, Glück muss man können. Glück ist eine Entscheidung, die man jeden Tag trifft für sich, und damit kam ich bisher immer ganz gut durchs Leben und habe auch das Talent, andere damit anzustecken, und werde deshalb auch sehr oft in familiären oder im Freundeskreis um Rat gefragt, weil ich das dann immer doch ganz gut schaffe, Leute wieder aufzubauen und eben ein bisschen Mut zu geben.
Sie mussten Abschied nehmen, wie wir alle, von der Lindenstraße vor 4 Jahren, die Mutter aller wöchentlichen Serien im deutschen Fernsehen. Da waren Sie 30 Jahre lang Teil dieses Phänomens. 4 Jahre ist es also jetzt her nach der Einstellung. Ist da noch sowas übrig geblieben wie so ein Phantomschmerz?
Also nicht mehr so. Es ging schneller als nach dem Ende des Zirkus. Als mein Vater den Zirkus schloss 2008, da habe ich 10 Jahre getrauert. Also ich muss sagen, um den Zirkus habe ich wirklich 10 Jahre getrauert. Es hat 10 Jahre gebraucht, bis ich nicht mehr auch in Schmerz an diese Art zu leben gedacht habe. Bei der Lindenstraße ging es jetzt schneller. Vielleicht aber auch durch diese Zeit, in der das alles über uns brach. Wir hatten unsere letzten Drehtage im Dezember 2019 und im Frühjahr 2020 lief dann die letzte Lindenstraße und da war die Corona-Zeit. Und vielleicht war das ganz gut, dass wir uns alle direkt mit etwas anderem beschäftigen mussten, nicht zuletzt als Künstler ja auch ums Überleben.
Und wann waren Sie das letzte Mal in einem echten Zirkus?
Oh, echter Zirkus ist tatsächlich erst ein paar Wochen her oder wenige Monate und zwar über Weihnachten. Ich moderiere den Heilbronner Weihnachtszirkus, eine fantastische Veranstaltung von über fast 3 Wochen, in der ich eben auch live singe mit einem großen Orchester und das war jetzt im vergangenen Dezember bis Anfang Januar eine absolut fantastische Zeit. Also ich hatte gerade volle Kanone Zirkus über Weihnachten und das hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
BR Schlager geht natürlich nicht ohne Musik und ich würde Rebecca Simoneit-Barum als meine heutige Gästin deswegen gerne auch musikalisch begrüßen natürlich. Und zwar, Rebecca, hätte ich für Sie zur Wahl einerseits... Einzug der Gladiatoren, aber sehr viel bekannter als Zirkusmarsch, komponiert von Julius Fučík, damals schon im Jahr 1899. Ja, oder aber zur Wahl hätte ich auch noch Folgendes. Die entspannte Mundharmonika nach dem dramatischen Streichern, die Titelmelodie zur legendären ARD Weekly Soap, die Lindenstraße, komponiert sehr viel später in den 1980ern von Jürgen Knieper. Rebecca Simoneit-Barum, welche Melodie liegt Ihnen näher? Berührt sie vielleicht auch mehr?
Also jetzt direkt berührt mich die Lindenstraße-Melodie mehr, weil der Einzug der Gladiatoren im Zirkus meines Vaters nicht so benutzt wurde. Das ist so allgemein bekannt als Zirkusmelodie.
So für die Clowns eigentlich.
Genau, aber für mich persönlich nicht verknüpft mit einer bestimmten Emotion. Mhm. Denn wir hatten im Zirkus Barum beispielsweise als Ouvertüre über Jahrzehnte das Stück 8,5 von Nino Rota. Das kennt sicher auch jeder. Wenn ich das höre, dann kommen mir die Tränen. Ja? Also das ist absolut hoch emotional für mich. Und die Titelmelodie der Lindenstraße ja ganz genauso. Also das ist ein Gefühl von Heimat, von gehört so sehr zu meinem Leben. Das wird mich niemals nicht berühren.
Also Serie als Heimat. Wir hatten ja vor gar nicht allzu langer Zeit auch Moritz Zielke hier, ihren Partner aus der Lindenstraße, Momo Sperling, der auch gesagt hat, einerseits sind Menschen, gehören zu meiner Heimat, mein Wohnort, aber so eine Serie, in der ich so lange unter einer Hausnummer, in dem Fall in der Lindenstraße, zu Hause war, kann auch ein Stück Heimat werden im Leben.
Also wenn man etwas 30 Jahre macht, also teilweise ja eben auch 30 Jahre mit den Menschen zusammen ist, also auch nicht nur mit den Schauspielern, sondern teilweise eben auch mit Kameraleuten und Maskenbildnerinnen und Aufnahmeleitern. Das heißt nicht, dass wir jetzt noch alle so aneinander hängen und ständig Kontakt haben, denn es ist natürlich auch unser Beruf und zum künstlerischen Beruf gehören eben auch Abschiede und Neuanfänge dazu und normalerweise sieht man sich auch immer wieder. Aber die Lindenstraße war für uns alle einfach ein besonderer Teil unseres Lebens und für Menschen wie mich und Moritz Zielke, die ja auch in dieser Sendung groß geworden sind. Moritz Zielke kam jetzt als junger Teenager dazu, aber war ja eben auch noch nicht erwachsen.
Der war gerade mal 18, glaube ich, und Sie waren 11 Jahre alt, gell, als Sie angefangen haben.
Genau, ja. Das heißt, wir sind in der Serie und ja auch mit dem Publikum erwachsen geworden und das erklärt ja auch diese unglaubliche Verbindung, die wir noch zu unseren Fans haben, zu den ehemaligen Zuschauern der Lindenstraße, dass die, wenn die in meinem Alter sind oder eben auch älter, mit mir groß geworden sind und dadurch, wenn sie mich dann wieder sehen, auch an die Stationen ihres Aufwachsens denken, das parallel zum öffentlichen Leben der IFFI stattgefunden hat.
Genau, und die Fans gibt es ja immer noch und waren ja auch damals, haben eine besondere Rolle gespielt, denn es war nicht nur die Serie an sich, sondern es gab ja auch immer diese Fantreffen, also wo man tatsächlich in bestimmten Städten einen Riesenauflauf verursacht hat, als nämlich sie als Schauspielerin vor Ort waren und ihre Kolleginnen und Kollegen und dann die Fans sie persönlich erleben konnten und mit ihnen feiern konnten.
Absolut. Also wir hatten diese legendären Fantreffen oder wie so eine offene Tür auf dem WDR-Gelände in Köln-Bocklemünd, also auch in der Lindenstraße dann zwischen den Kulissen. Aber ich erinnere mich beispielsweise auch total gerne an unsere Osttour. Wir hatten Anfang der 90er Wobei, die war sogar ein bisschen später, diese Osttour. Die war später, die war Ende der 90er, weil ich da schon meinen Sohn geboren hatte. Da gab es eine Tour durch die neuen Bundesländer, damals ja noch, um dort die Zuschauer zu erreichen, um ihnen die Lindenstraße näher zu bringen. Und das war auch eine ganz tolle Zeit. Also einmal für mich, weil ich dadurch auch viele ostdeutsche Städte kennengelernt hatte, die ich vorher noch nicht kannte. Und man kam einfach durch die Lindenstraße immer so wunderbar mit den Menschen in Kontakt. Und durch mein Leben dann nochmal beim Zirkus meiner Eltern, also einmal als Jugendliche immer in den Ferien, aber dann später mit meiner Familie noch einmal von 2001 bis 2008, hatte ich so oft direkten Kontakt zu unserem Publikum. Weil ich ihnen dann im Zirkus wieder begegnet bin. Das habe ich immer als unglaublichen Vorteil für mich gesehen im Vergleich zu meinen Kollegen, die dann in München, in Berlin oder in Köln eben sitzen und so ein normales Leben haben. Ich glaube, ich habe viel mehr Lindenstraßen-Zuschauer persönlich getroffen als alle anderen meiner Kollegen. Und darauf war ich immer stolz. Das ist immer noch etwas Besonderes für mich.
Ihr Vater, Gerd Simonheit Barum, war auch eine Legende, ein Zirkuspatriarch, aber eben auch jemand, der sein Handwerk sehr ernst genommen hat, gut beherrscht hat und diesen Zirkus Barum ja zu dem gemacht hat, was er eigentlich am Ende dann auch war. Wie war ihr Los als Tochter? Weil es war ja klar, Sie sind ja in Richtung Zirkuserbin herangewachsen. Also irgendwann wäre ja die Situation tatsächlich gekommen und Sie haben sie sich, glaube ich, auch zu einem gewissen Zeitpunkt gewünscht, wo Sie dieses Erbe, diesen legendären Zirkus selber übernehmen.
Das war der Plan, ganz genau. Das war eigentlich auch seit meiner Kindheit der Plan. Ich habe Zirkus, wie man im Englischen oft sagt in der Übersetzung, gegessen, geschlafen und geatmet. Also ich war im Zirkus immer am absolut glücklichsten, weil ich ja volle Energie bin, ein sehr hands-on-Typ. Und im Zirkus hat man einfach auch von morgens bis abends etwas zu tun und das eben auch schon als Kind, damals natürlich insbesondere auch wegen der Tiere, die ich so geliebt habe. Mein Vater war ein sehr, also leistungsorientierter Mensch und hat dementsprechende Leistungen auch immer verlangt von uns allen, auch natürlich von seinem Team und seinen Mitarbeitern, aber er war auch sehr sozial und auch philosophisch geprägt in seiner so Lebensweise und Art. Also das war alles schon sehr interessant und sehr inspirierend. Und als ich dann mit meiner eigenen Familie 2001 wieder in den elterlichen Betrieb zurückkehrte, mein Bruder kam aus der Schule wieder, da war dann schon der Plan, zu bleiben für immer. Ich würde ja trotzdem weiter als Schauspielerin arbeiten, nur der Zirkus wäre mein Lebensmittelpunkt. Und das Ziel war, das Unternehmen dann natürlich auch in die Zukunft zu führen. Aber, sage ich mal, wie bei anderen Unternehmen auch, klappt das mit dem Generationswechsel nicht immer so. Der Zirkus stand auch Anfang der 2000er vor großen Herausforderungen. Alles wurde insgesamt teurer. Die Problematik der Tierrechtler nahm immer mehr zu, ne? Dass Leute sehr sensibilisiert wurden dafür, dass Leute eben meinten, nein, es sollten nicht mehr, also vor allen Dingen keine Wildtiere mehr im Zirkus sein. Das Verhalten der Zuschauer veränderte sich natürlich auch, dass man nicht unbedingt mehr in den Zirkus ging, um die große weite Welt zu sehen. Das hat man sich auch im Urlaub gönnen können oder eben im Fernsehen. Also alles veränderte sich und man muss auf diese Veränderungen reagieren. Und mein Vater war im Grunde dazu nicht in der Lage. Er konnte sich das nicht vorstellen und hatte auch unglaublich Angst um unsere Zukunft und hat gedacht, nee, Moment, das kann so alles nicht funktionieren. Wir hatten immer eine 13-Mann-Orchester im Zirkus, etwas Wunderbares, einer der letzten Zirkusse, die eben noch ein Live-Orchester dabei hatten. Und das war alles irgendwie natürlich fast unbezahlbar, ne? Und in diesen ganzen Umstrukturierungen kam er dann zu dem Punkt, nein, er möchte den Zirkus lieber schließen, uns das nicht aufbürden. Das hat er dann einfach mal so entschieden. Und das war für uns natürlich ein Schock, einfach nur ein Schock und unglaublich schmerzhaft. Ich musste es aber respektieren. Ich habe es auch durchaus verstanden und deswegen sage ich immer, Abschiede kann ich. Ich musste innerlich für mich einfach wählen, bin ich jetzt traurig und wütend darüber für den Rest meines Lebens oder nehme ich das als Schicksalsergeben an, dass sich damit neue Türen öffnen und einfach das Schicksal etwas anderes für meine Lebensplanung vorsieht.
Das heißt, das, was wir jetzt gleich hören, das ist damals zu einem Ende gekommen. Das war nämlich Ihre legendäre Begrüßung des Publikums.
Einen wunderschönen guten Tag, liebes großes und auch kleines Publikum. Es erwartet Sie ein klassisches Zirkusprogramm von Weltklasse.
Wie muss man sich das vorstellen? Sie hatten einen Zylinder auf, ein leuchtend rotes Jackett, große Gesten.
Also ich habe eigentlich nie gerne diese Ansagen gemacht. Ich war gar nicht gerne Moderatorin im Zirkus. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich war am liebsten mit den Tieren zusammen und war dann mehr aus Kunstreiterin oder eben als Kind dann auch Schlangenmensch. Bin dann aber später natürlich in diese Ringmistress-Position reingewachsen und bin inzwischen ja auch sehr gut gebucht als eine solche. Mhm. Ich würde auch sagen, inzwischen mache ich das sehr gut, weil ich es auch gerne mache und da meinen ganz eigenen, sehr persönlichen Stil habe in der Interaktion mit dem Publikum. Und das Tolle an der Zeit beim Zirkus, also zwischen 2001 und 2008, parallel zu meiner Tätigkeit bei der Lindenstraße, war damals, dass einfach dieses Arbeiten und Spielen für mich nicht aufhörte. Also wenn ich einen Tag in Köln war zum Drehen und es wurde nicht zu spät, dann bin ich noch zum Zirkus zurückgefahren, egal wo in Deutschland er war. Und manchmal hatte ich Glück und konnte direkt in der Abendvorstellung weitermachen. Also ich kam praktisch vorgefahren, schmiss mir dann nur wiederum das Zirkuskostüm, den Frack oder was auch immer über und ging aber noch mit der Iffi-Frisur und dem Iffi-Make-up in die Manege und habe das dann später noch angepasst mit vielleicht etwas mehr Wimpern und Lippenstift. Aber ich habe immer direkt weitergemacht und das war genau mein Puls, meine Lebensenergie und deswegen bin ich so ein Arbeitstier, weil ich natürlich diese Nonstop, dieses in der Show leben, das vermisse ich natürlich auch immer noch. Und deswegen dreht sich mein ganzes Leben immer noch eigentlich um das, was ich beruflich gerne mache, jetzt natürlich in vielen anderen Tätigkeiten auch, seltener in der Manege. Aber das kriege ich nicht mehr raus. Ne? So bin ich groß geworden, darauf bin ich geprägt und deswegen kann ich eben sehr schwer nichts tun.
2008 die letzte Vorstellung, Circus Barum. Sie waren Teil davon und Sie haben ja gelächelt, obwohl Ihnen wahrscheinlich ganz schlimm zumute war.
Ja, ich habe gelächelt während dem ganzen letzten Finale, denn mein Vater stand da und ihm kamen die Tränen. Und hätte ich mich nicht im Griff gehabt in dem Moment, wäre natürlich alles also gebrochen. Und ich musste stark sein, da auch für meinen Vater und für alle, für das Publikum, für die ganzen Artisten hinter uns. Wir waren ja alle einfach am Boden zerstört. Die Traurigkeit war unfassbar. Und nicht messbar. Und das kann ich dann aber immer. Ich gehe lächelnd durch solche Situationen und bin dann eben auch der Fels in der Brandung, auch für alle anderen. Und wir haben das überlebt. Und die nächsten Jahre waren ja dann auch mit Rückbau, allem beschäftigt. Ich hatte die Tiere ja übernommen von meinem Vater, denn es waren ja damals noch beispielsweise viele Kamele und Zebras und Pferde in unserem Besitz. Und ich wollte nicht, dass die einfach irgendwo anders hinkommen und hatte dann das so mit ihm besprochen, dass wir diese Tiere mitnehmen können ins Winterquartier, wo sie ja auch zu Hause waren und ich mich darum kümmern darf, um zu schauen, wie sieht dann das Leben jetzt individuell für jedes Tier aus. Ein paar blieben dann einfach bis zum Tod bei mir, andere gingen in den Zoo oder die Pferde wurden dann in private Hände vermittelt. Also ich hatte ja noch viele Jahre eben mit diesem Rückbau auch emotional zu tun. Und es war die Frage, was machen wir jetzt? Und gerade zu Beginn hatte auch mein Bruder und ich, hatte man ja immer das Gefühl, man müsste sich irgendwie noch beweisen und wir sind doch der Circus Barum und das kann doch damit nicht zu Ende sein. Und sich davon zu lösen und zu schauen, was gibt es sonst noch für einen Lebensweg für mich? Das war ein Prozess, den auch nicht jeder verstanden hat. Für mich war irgendwann klar, ich habe auch noch eigene Produktionen gemacht, dass ich nervlich nicht die bin, die ein solches Unternehmen jetzt wieder haben würde wollen, ein eigenes. Ich bin nicht in erster Linie Kaufmann, ich bin in erster Linie Künstlerin und ich habe gemerkt, ich fahre glücklicher damit, wenn ich mich dann auf eigene Dinge konzentrieren kann. Aber meine Tochter ist ja sehr erfolgreiche Akrobatin. Also sie hat ihre Karriere noch mehr im Varieté als im Zirkus. Und ich konnte sie da nur ermutigen, denn es ist die schönste Art zu leben, die man sich vorstellen kann, wenn man eben erfolgreich in dieser Szene arbeiten kann.
Und man kennt sich dann auch so in der Szene. Oder sind das alles quasi Konkurrenzunternehmen, so das Haifischbecken in der Zirkusszene? Oder gibt es da auch persönliche Berührungspunkte und trifft man sich so in der großen Zirkusfamilie, auch wenn es konkurrierende Betriebe sind?
Natürlich, man kennt sich auf der ganzen Welt und ich bin ja zum Glück raus aus der Nummer, also mit mir hat niemand mehr Konkurrenz. Da wir ja keinen eigenen Zirkus mehr haben, kann ich mir das als Künstlerin und als Künstlerinnenmutter ganz entspannt ansehen überall und man tauscht sich aus, man wird eben ja auch noch gebucht und macht mal hier und da auch eine Choreografie oder moderiert für jemanden eine Show oder hat eben andersweitig die Familie da etabliert. Mein Sohn beispielsweise arbeitet im Lichtdesign für auch Varieté-Veranstaltungen oder für Dinnershows. Also wir sind alle da ja noch mit unseren Fingern drin und können das genießen, diese internationale Zirkus- und Varieté-Gemeinschaft.
Da sind ja jetzt um die Zeit viele Langschläfer noch unterwegs. Zwei Kinder haben Sie großgezogen, Rebecca, viel unterwegs gewesen im Leben, immer auch Hunde gehabt, nicht nur Pferde. Mhm. Das klingt jetzt nicht nach jemandem, der ja auch lang schläft, oder? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wie ist es bei Ihnen persönlich?
Oh, absolut. Also ich bin gar kein Langschläfer, jetzt aber auch nicht freiwilliger Frühaufsteher in dem Sinne, aber so um 8, also würde ich spätestens immer wach sein, wenn ich nicht vorher schon Termine habe, ob früher bei Dreharbeiten oder jetzt auch in
Zirkus gibt es ja viele Abendvorstellungen. Da waren wir doch lang auf, ja? Wie war es dann in der
Lindenstraße? Ich bin keine Nachteule.
Keine Nachteule.
Also ich bin, wie gesagt, überhaupt keine Nachteule. Ich bin auch nicht so die Feiertante. Also ich bin durchaus gern auch sozial und abends noch mit Leuten zusammen. Aber ich war immer gerne vor Mitternacht im Bett oder zumindest, wenn es dunkel ist. Also ich bin gar kein Nachtschwärmer. Mein Mann und meine Tochter, die gehören mehr so in die Kategorie. Ich bin da immer bewundernd, wie die sowas durchhalten können. Ich mag das nicht. Also ich mag gern zu Hause sein in meinem Bett oder eben auch mit den Hunden dann zusammen und stehe dann morgens lieber zeitiger auf. Und wenn eine Show sehr lang geht, wie jetzt auch in der Weihnachtsproduktion, dann braucht man ein bisschen Zeit, um runterzukommen. Man trinkt noch was miteinander oder kocht was und dann ist man vielleicht auch erst um 1, 2 oder 3 Uhr im Bett, bin trotzdem um 8 wieder draußen. Also ich kann überhaupt nicht lang ausschlafen, da bin ich total verkehrt.
Wir haben vorhin gesagt, Rebecca, Glück muss man können. Das war ein Motto Ihres Vaters ursprünglich.
Ja, und zwar hatte er das mal geschenkt bekommen auf so einem kleinen Schild. Das ist irgendwie ein Olles Hanse-Gedicht oder so nennt sich das. Und da drauf stand, Glück muss man können. Also irgendetwas, was eben aus Norddeutschland kommt. Und ich habe das immer hängen sehen. Ich glaube, in unserem Hauseingang hing das sogar. Mhm. Und es wurde mit mein Lebensmotto. Und wie ich schon mal sagte, mein Vater war auch sehr philosophisch belesen. Er hat mir da auch immer das ein oder andere mitgegeben.
Und für sein Glück ist man selbst verantwortlich, oder? Das ist auch etwas, was man lernt im Leben.
Absolut, absolut. Niemand ist für dein Glück verantwortlich, nur du selbst. Und Glück ist eine Entscheidung. Glücklich zu sein am Morgen, den Tag positiv zu beginnen, ist eine Entscheidung. Das gelingt mir auch nicht immer. Wir haben alle mal einen grauen Tag, wo es uns vielleicht ein bisschen schwerer fällt, in Schub zu kommen. Mhm. Aber vielleicht gelingt es mir besser als anderen.
Das Kribbeln im Bauch ist natürlich auch etwas, was man verspürt, wenn man im Zirkus sitzt. Zumindest mir ging es immer als Kind so, wenn man diese Musik hört, die startet, wenn die Clowns kommen, wenn die Scheinwerfer sich verdichten auf denjenigen, der dann vor den Vorhang tritt. Und das war ganz lange auch die Welt von meinem heutigen Gast, von Rebecca Simoneit-Barum. Sie ist Zirkuskind gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ihr Vater hat sie tatsächlich eingeführt und hat sogar Testauftritte mit ihnen gemacht, wo er sie schon gleich mal mit weißen Tigern in Verbindung gebracht hat. Stimmt das?
Ja, das war später. Da war ich schon 14 und auch nicht vor Publikum. Da waren die weißen Tiger, die er sich dann angeschafft hatte, ja noch relativ jung. Und er nahm mich dann mit in seine Probiermanege und wollte testen, ob ich vielleicht dazu tauge, mit Großkatzen zu arbeiten. Und ich hätte das auch wahnsinnig gern gemacht, aber ich habe nicht dafür getaugt. Ich glaube, es gibt ja so Katzenmenschen und Hunde. Menschen. Und ich komme halt mit Hunden ganz fantastisch klar. Ich hatte ganz früher in Köln auch mal 2 Katzen und musste komischerweise heute Morgen erst daran denken, wie zerkratzt meine Hände und Arme immer waren von diesen Katzen. Also vielleicht hatte ich da einfach auch nicht den Zugang. Ansonsten bin ich mit großen Tieren immer sehr, sehr gut zurechtgekommen und bin auch sehr stolz darauf, dass ich, und das hätte ich ohne den Zirkus nie erlebt und ich hätte dieses Fachwissen im Umgang mit Tieren auch nicht, wäre ich nicht in einem Zirkus aufgewachsen mit solchen Tieren. Mich könnten sie morgen auch irgendwo im Zoo einsetzen. Ich mache ihnen alle Ställe sauber. Ich weiß, wie ich die Haut eines Rhinoceros pflegen muss oder die eines Elefanten. Ich kann Kamelbabys zur Welt bringen. Ich bin wirklich universal einsetzbar.
Wobei, die Elefanten waren, glaube ich, auch respektvolle oder respekteinflößende Tiere. Und Sie haben dann nie mit Elefanten gearbeitet, weil Sie so ein kleines Elefantentrauma hatten.
Ja. Ich hatte grundsätzlich, also bis in meine, mein Gott, frühen 20er rein wahrscheinlich, immer Angst vor Elefanten. Wir hatten beim Zirkus Barum früher 5 Elefantendamen, wunderschöne indische Elefanten, Maya, Deli, Sandri, Sita und Bombay.
Wahnsinn, die Namen
nur die Elefanten, also 89 haben dann leider diese Elefanten eine furchtbare Krankheit bekommen, die Pocken. Mhm. Und das ist etwas, was die wohl schon in sich mitbringen aus Indien. Und äußere Umstände haben dazu geführt, dass bei einer Elefantenkuh es dann ausgebrochen ist und sie sehr schnell starb. Daraufhin kamen alle Elefanten in Quarantäne, in eine spezielle Tierklinik, waren auch dort über 1 Jahr. Es sind weitere 2 Elefanten gestorben. Und dann kamen 2 Elefantendamen, 91 glaube ich, zurück zum Zirkus Barum. Dann wiederum waren wir in Köln, war der Zirkus Barum in Köln und die eine Elefantendame bekam eine Zahn-OP im Kölner Zoo und hat die Narkose nicht überlebt. Und dann war nur noch Deli da. Hm. Und mein Vater sagte eben damals schon, also das geht gar nicht, er kann keinen Elefanten alleine halten, das macht man nicht.
Das sind soziale Wesen auch.
Ja, und dann kam sie glücklicherweise nach Krefeld. Sie hatte auf jeden Fall dann noch ein ganz tolles Leben im Krefelder Zoo, wurde integriert in die dort bestehende Herde. Und das war für meinen Vater dann auch der Abschluss mit den Elefanten. Das hat ihm auch so weh getan, dass das passiert ist, dass für ihn das einfach überhaupt dann nicht mehr in Frage kam. Und man darf nicht vergessen, das Zeitfenster, in dem es für Zirkusse erlaubt war, Elefanten aus Indien zu importieren und später nochmal ein paar Jahre aus Afrika, das war sehr klein. Und deswegen erledigte sich später diese Frage nach Elefanten im Zirkus automatisch, denn die Elefanten, die es noch gibt in Zirkusbetrieben in Europa, die sind natürlich schon sehr alt. Und nach ihnen gibt es keine mehr nach. Und deswegen ist es heute für mich sehr emotional, wenn ich irgendwo noch einem Elefanten begegnen darf. Außerhalb eines Zoos. Es war jetzt zuletzt im Januar, war ich beim Zirkusfestival in Monte Carlo. Dort waren die wundervollen Elefanten der Familie Errani nochmal zu sehen in einer sehr besonderen Inszenierung, die auch wie ein Abschied war der Elefanten. Mhm. Und das hat jeder im Publikum natürlich auch verstanden. Und wir haben alle geweint. Die Prinzessin Stephanie vorne in der Loge hat geweint. Es war so emotional, weil man weiß, das ist eben auch das Ende einer Ära. Und ein Elefant ist ja sowas von eine Seele von Tier. Und obwohl ich immer ein bisschen Angst hatte, einfach deshalb, weil sie sehr groß sind und wenn sie nervös sind, dann quietschen sie und wackeln mit den Ohren. Und als Kind hat mir das halt wahnsinnig Angst gemacht, weil ich dachte, wenn der will, trampelt er über mich drüber. Mhm. Aber ich habe tatsächlich ja nie etwas Negatives erlebt im Zusammenhang mit dem Elefanten, außer dass sie sehr laut sein können, wenn sie eben quietschen. Und deswegen, ich liebe alle Tiere und ich liebe die Elefanten über alles und bin einfach dankbar, dass ich diese Ära miterleben durfte. Denn für zukünftige Generationen wird es das eben höchstens mal im Zoo geben. Und meine Erfahrungswerte mit Tieren, alles, was ich erleben durfte, das ist unbezahlbar.
Gelernte Artistin, begeisterte Pferdenärrin und auch Pferdelehrerin. Rebecca, Dompteurin sagt man sowieso, glaube ich, nicht mehr, oder?
Also Dompteur war ja wirklich so mit den gefährlichen Tieren. Ne? Also ich glaube, es war Raubtierdompteur. Niemand sagte ja jemals Pferdedompteur. Dann war es die Pferdedressur.
Die Dressur.
Und später ging man ja über in die Bezeichnung Tierlehrer. Wobei die Tiere immer mir mehr gelehrt haben in meinem Leben als umgekehrt.
Also das ist deutlich mehr als das Pferde im Kreis rumlaufen, oder?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, jeder Privatreiter kennt das inzwischen, dass die sogenannten Zirkuslektionen zur Bodenarbeit und zur Gymnastizierung der Pferde ja heutzutage gang und gäbe sind. Ne? Dass Menschen eben nicht nur das Pferd in die Box stellen und dann mal zum Reiten rausholen, sondern man sich viel mehr mit den Tieren auch beschäftigt und sich dadurch besser kennenlernt und vielleicht eben auch ein besserer Mensch wird.
Und wie ist das mit dieser Peitsche, die man da so hat?
Die Peitsche im Zirkus, also gerade bei jetzt beispielsweise Freiheitsdressuren, Pferden, Kameliden und so weiter, ist ja eine Chambarriere, nennt man das. Das ist ja der verlängerte Arm des Tierlehrers. Der ist ja nicht da, um das Tier zu schlagen, sondern in den Bewegungen die Hilfen zu geben, damit das Tier versteht, was man möchte. Ne? Dreht man sich, kommt man zu einem. Die Chambarriere wird ja eben auch bei Privatreitern benutzt zum Longieren beispielsweise. Ne?
Wie viele Programme kann so ein Pferd eigentlich behalten sozusagen? Also immer ein Programm pro Saison oder kann man da auch mehrere parallel fahren?
Wie kann man sich das vorstellen? Na gut, also wenn man so von der Freiheitsdressur spricht, da geht es ja einmal in erster Linie um den Appell, also dass das Pferd ihnen vertraut und eben auch ohne Geschirr und ohne Longe zu ihnen kommt auf Zuruf. Das ist so der erste Schritt mit einem Jungpferd, ne? Dass der Appell stimmt, dass es gymnastiziert wird, linksherum, rechtsherum, beziehungsweise heutzutage in den großen Arenen wie bei Appassionata oder in den Pferdeshows wird ja die Manege gar nicht mehr genutzt, sondern die Pferde laufen die gesamte Bahn, ne, in der Halle, was ja noch anspruchsvoller
Pferd
ist.
Faszination Pferd gibt es ja da auch. Ne?
Ja, richtig. Ne? Und das ist ja noch anspruchsvoller, dass da der Appell da ist, der das Vertrauen Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und Tier, dass das Pferd eben auch in so einer großen Arena zu ihnen zurückkommt. Und dann ist ja die Freiheitsdressur ein Tanz zwischen Mensch und Tier, ne? Zur Bewegung und zur Musik, sich eben frei bewegen. Die natürlichen Bewegungsabläufe des Pferdes werden zur Schau gestellt. Heutzutage ja auch in diesen wundervollen Schaubildern der französischen Reitkünstler und Tierlehrer, wenn so mehrere, haben Sie vielleicht schon gesehen, mehrere weiße Pferde in einer Reihe laufen und der Reiter sitzt ohne Geschirr, ohne Sattel am Pferd und zeigt den Pferden das nur eben mit dem verlängerten Arm, mit der Chambarriere oder auf Zuruf. Also da gibt es ja ganz, ganz wundervolle Schaubilder, die alles ja eine Weiterentwicklung sind der klassischen Freiheitsdressur, wie man sie jetzt, sag ich mal, ne, aus den 50er Jahren aus dem Zirkus kennt, wo die Pferde dann so einen Puschel auf dem Kopf hatten. Im Grunde hat aber damit alles angefangen.
Dabei sind Sie ja zumindest in der Manege gar nicht so viel geritten, oder? Man steht ja da, bewegt sich mit den Pferden, man steuert sie oder animiert sie, oder?
Ja, das war halt früher und später später ging man eben darin über, die Pferde vom Pferd aus wieder vorzuführen, wie ich gerade beschrieben habe. Mhm. Denn das ist ein Trend, der dann in den frühen 2000ern international aufkam und darauf ja zielte, dass die Menschen ja nichts Erzwungenes mehr sehen möchten. Mhm. Na, das ist ja eben auch so die Entwicklung in der Tierhaltung und der Präsentation von Tieren im Zirkus. Man will ja nichts sehen, was einem irgendwie unnatürlich vorkommt. Ne? Was vielleicht vor 100, 200 Jahren noch was anderes war, ist heute ja absolut unerwünscht. Man möchte eben natürlichen Bewegungsablauf sehen, man möchte die Partnerschaft sehen zwischen Mensch und Tier und deswegen ging man so ein bisschen davon weg, nur in der Manege zu stehen mit einem Frack und einer sogenannten Peitsche, sondern vom Pferd aus mit den Tieren eine Einheit zu bilden. Und so eine Vorführung habe ich auch noch gemacht bis Ende der 2010er mit Araberhengsten. Das war sehr herausfordernd, aber auch eben eine tolle Zeit.
Wir haben auch über das Leben in und um den Zirkus herum gesprochen. Und ja, der Schlager gehört auch mit dazu, Musik gehört auch dazu, live gespielt, so wie bei Roland Kaiser auch. Auch Roland Kaiser hat es ja geschafft, sich im Laufe seiner langen Karriere immer wieder neu zu erfinden und ist auch ein Künstler, Rebecca, den Sie sehr schätzen und gerne hören.
Auf jeden Fall, ich liebe Roland Kaiser, besonders natürlich die alten Songs, habe aber auch seine Karriere verfolgt und fand es großartig, dass er sich, obwohl er ja da auch Erkrankungen hatte, ne, rund um die Stimmbänder, sich da so toll wieder aufgestellt hat, nicht zuletzt mit seinem Hit mit Maite Kelly vor ein paar Jahren, Warum hast du nicht Nein gesagt, da wieder die großen Hallen füllt, also absolut begeistert. Das ist ein toller Showman und hat großartige Songs herausgebracht und mir hat eben auch seine Stimme sehr gut gefallen.
Gerade bei den großen Konzerten in Dresden sieht man, die Leute tanzen nicht nur mit, sie singen auch mit, sie haben die Texte parat. Warum macht Singen glücklich, auch Sie?
Ja, ich hatte mit einem Kollegen mal ein Gespräch darüber und dann kamen wir auf den Satz, Singen hilft immer. Und das zeigt sich ja auch gerade in zum Beispiel Zusammenarbeiten mit Menschen, die unter Demenz leiden oder sogar Alzheimer heutzutage. Das Singen geht immer miteinander. Singen hilft. Und gerade auch, ich muss sagen, im Jüdischen ist es so, dass immer gesungen wird, egal wie schlecht es einem geht, wie traurig man ist. Die Menschen kommen dann zusammen und singen. Und ich singe mein ganzes Leben schon. Meine Mutter kommt ja aus dem Musical, war selbst Theaterschauspielerin in England und hat mit uns, glaube ich, gesungen, bevor wir sprechen konnten. Ich bin mit Musicals aufgewachsen, mit dem gemeinsamen Singen, hauptsächlich dann auf Englisch. Deswegen kann ich alle Cole Porter Hits singen, weil meine Mutter sie mir eingetrichtert hat, bevor ich 5 Jahre alt war. Also Musik spielte immer eine ganz große Rolle in meinem Leben, in unserer Familie. Und deswegen ja, singe ich vielleicht so gern. Das Talent habe ich sicherlich von meiner Mutter geerbt bekommen, aber habe eben in meinem Laufe meines Lebens immer daran arbeiten können, durch Gesangsausbildungen, durch weiteres Coaching, während meiner Arbeit am Theater, am Musical, aber auch während dieser Fernsehshow, zum Beispiel It Takes Two, 2016 bei RTL, da hatte ich auch großartige Gesangslehrer, die mir ganz neue Möglichkeiten eröffnet haben, auch in meinem Selbstbewusstsein, mir zu zeigen, du kannst viel mehr, als du glaubst, trau dich. Und heutzutage kann ich auf die Bühne gehen und ich schmetter ihn ein, ohne Probleme. Und als junge Frau war ich da noch sehr gehemmt und sehr unsicher und dachte, ach, das will doch keiner hören und ich bin doch sowieso nicht gut genug. Das ist ein bisschen schade rückblickend. Also ich hätte gerne früher schon das Selbstbewusstsein in mein Können gehabt, so wie ich es heute habe. Meine Tochter singt auch sehr schön, aber die muss beispielsweise sich auch noch da finden. Also sie hat einfach auch noch einen Weg vor sich, zu begreifen, was sie eigentlich alles kann.
Einen Weg in den deutschsprachigen Schlager haben Sie auch gefunden damals mit einem legendären Duett, Willi Herren und Sie. Ja, das war der Dschungelcamp-Song 2015, glaube ich, war das, ne?
Naja, ob das der Dschungelcamp-Song, weiß ich nicht, aber das war, zu der Zeit haben wir den Song aufgenommen. Ich hatte dann leider keinen Auftritt mehr mit Willi zusammen. Es ist eine ganz lustige Geschichte. Ich sollte ihn auf Mallorca treffen und wir sollten im Bierkönig diesen Song performen. Das war kurz nach meiner Rückkehr aus dem Dschungelcamp. Und ich flog dann damals mit meiner Agentin nach Mallorca und war dann auch in diesem Bierkönig. Aber Willi Herren war nicht da.
Nein.
Und letztendlich musste ich dann alleine da auf der Bühne stehen und diesen Song singen.
Als
und noch
ein paar andere. Schlagersängerin vor diesem riesen Publikum.
Ja, vor Leuten, die einem den blanken Hintern zeigen, teilweise einen auch mit Buhrufen von der Bühne jagen möchten. Okay. Andere waren wieder begeistert und freundlich. Und als ich den Rückflug antrat am nächsten Tag, traf ich Willi am Flughafen. Ich habe gesagt, was stimmt denn nicht mit dir? Wieso war ich denn dort alleine? Und naja, ein typisches Willi-Herren-Chaos. Gott hab ihn selig.
Ja.
Ich habe es damals wirklich gerne gemacht und ich finde, der Song ist auch gut. Ich werde auch wieder was aufnehmen, und zwar Tobias Künzel, ein langjähriger, guter Freund von mir, den Sie kennen von dem Prinzen. Er hat ein paar wunderbare Songs geschrieben, zusammen mit seiner Frau, die ich seit Jahren schon aufnehmen möchte, und wir haben es nie geschafft. Und jetzt haben wir es uns fest vorgenommen, dass ich diese Songs aufnehmen werde, weil sie ganz toll sind. Das ist eben auch so Deutschpop, ne, der so ein bisschen am Schlager kratzt, aber eben mit sehr lustigen Texten, also so in Richtung Ina Müller kann man sich das vorstellen. Und das gefällt mir und da sehe ich mich auch.
Hunderttausende sind für die Demokratie und gegen Rechtsradikalismus und Antisemitismus auf die Straße gegangen in Deutschland. Wie haben Sie das empfunden als Jüdin in der Bundesrepublik?
Mit gemischten Gefühlen, denn ich finde, was uns alle einigen sollte, ist eben genau das, dass man Rechtsradikalen keinen Raum gibt. Na, erst vor wenigen Wochen war der Jahrestag des Anschlages in Hanau, in dem ja viele junge Menschen einer Mordattacke zum Opfer fielen. Rechtsradikaler Fundamentalismus geht uns alle an und kann uns alle betreffen. Und da ist Einigkeit gefordert, ganz wichtig. Ich fand es einfach nur schwierig zu beobachten, weil gerade nach den Anschlägen des 7. Oktober im letzten Jahr doch insgesamt sehr wenig zu sehen war von Menschen, die öffentlich um die Zivilisten getrauert haben.
Das war das Massaker der Hamas-Terroristen.
Der genau, dieser schrecklichen Attacke zu Opfer gefallen sind. Da war doch die Solidarität gering. Man war aber sehr schnell dabei, auf Pro-Palästina Demonstrationen zu gehen und sich jetzt allein darauf zu konzentrieren, das fand ich an sich schon schade. Und dann rennen aber jetzt alle wieder los und sagen, ja, wir sind gegen jeden Antisemitismus. Also Einigkeit ist einfach wichtig. Ich wünschte, wir könnten gerade als westeuropäisches Volk, egal aus welchem kulturellen Hintergrund, einig sein, dass wir doch hier ein wunderbares, freies Leben haben, in dem wir uns nicht bedroht fühlen müssen auf der Straße, ob Araber, Muslime, Jude, Buddhisten, ganz egal wer. Christen eben auch. Ich meine, man darf nicht vergessen, wie viele Christen weltweit inzwischen auch verfolgt werden. Mhm. Und da müssen wir die Fahne hochhalten in unserem Land und sagen, nein, ne, wir stehen alle dafür da, dass wir hier leben können, frei, so wie wir es wollen, und uns vor jeden schmeißen würden, der irgendwie angegriffen wird. Ne? Und das finde ich einfach wichtig, dass man da keine Bevölkerungsgruppe ausschließt, sondern dass wir alle zueinander stehen. Und das vermisse ich, sage ich mal, hier und da.
Und das sagen Sie ja nicht nur als Jüdin, sondern vielleicht auch jemand, der aus der Zirkuswelt tatsächlich kommt. Denn die Welt des Zirkus war schon immer eine interkulturelle Welt. Da waren Menschen aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Religionen und haben gemeinsam an den einen Gedanken geglaubt und ihn quasi jeden Abend vor Publikum präsentiert. Ähnlich war es vielleicht auch in der Lindenstraße, ich weiß es nicht, so der aufkommende Antisemitismus, der wieder salonfähig wird, oder Extremismus in jeder Form, Krankheitsverläufe bis Alterskrisen, also alles Alltagsprobleme, die sich in dieser einen knappen halben Stunde sonntags gespiegelt haben, aber wo man letztendlich auch so ein bisschen sich eine eigene Meinung daraus bilden konnte, was man da künstlerisch auf dem Bildschirm gesehen hat. Brauchen wir möglicherweise heutzutage wieder sowas wie eine Lindenstraße?
Die Lindenstraße fehlt auf jeden Fall. Ich meine, wir sehen es ja seit auch der Pandemie. Schon da haben alle gesagt, wieso ist jetzt die Lindenstraße nicht mehr da? Sie war die Sendung, die dem sozialen Leben den Spiegel vorgehalten hat, die immer kontrovers gezeigt hat, was in unserem Land abgeht, die alle Seiten abgebildet hat. Natürlich dann irgendwo auch vorgegeben hat, so ein bisschen, wie sollten wir damit umgehen? Ne? Und das war dann für Leute eben auch teilweise, die dann gesagt haben, nein, das ist mir zu grün, die Lindenstraße, oder die ist links versifft oder was auch immer. Mhm. In erster Linie war sie gütig und hat versucht, Menschen zu vereinen. Ja? Und eben all das, was wir jetzt immer noch genauso brauchen, war in der Lindenstraße abgebildet, manchmal eben auch mit einem Augenzwinkern. Das hat, denke ich, manchmal auch Menschen Lösungen aufgezeigt im täglichen Leben. Ne? Die Lindenstraße war immer mutig und war immer laut. Und das fehlt total gerade, selbstverständlich. Also es wäre wunderbar, diese Geschichten, diese Probleme, die wir haben, in der Lindenstraße noch einmal aufarbeiten zu können. Da wäre ich sofort mit dabei und ich finde es schade. Also es war auch sicherlich, was das angeht, für die Fernsehlandschaft ein Fehler, die Lindenstraße einzustellen. Aber wer weiß, vielleicht hatte jemand auch Angst davor, dass die Lindenstraße das eben auch alles reflektiert, was heutzutage vor sich geht.
Und Moritz Zielke, ihr langjähriger Partner als Momo, der hat auch gesagt auf die Frage, könnte er sich vorstellen, wieder zu Schauspielern in diesem Rahmen? Durchaus. Also bei Ihnen wäre es auch so.
Ja, und ja, auf jeden Fall. Natürlich. Also gesagt, ich bin Schauspielerin und würde natürlich auch wieder für die Lindenstraße spielen, aber genauso eben in anderen Rollen. Das ist das, was wir machen, das ist das, was wir können. Und Moritz Zielke, möchte ich nur sagen, er ist ja so ein grandioser Typ. Und ich finde, er sieht eben auch jetzt so gut aus,
mit
auch mit seinen ergrauten Dreadlocks, wenn man ihn irgendwo sieht. Also ich finde auch, man sollte ihn viel mehr im Fernsehen sehen. Ich würde mich freuen, wenn er auch andere Rollen spielen würde. Und Moritz Zielke ist übrigens einer der tollsten Menschen auf diesem Erdball, persönlich, wirklich. Also auch für mich ein ganz wichtiger Freund und Wegbegleiter und wie gesagt, einer der besten Menschen, die ich kenne.
Rebecca, was sind Ihre Pläne? Wie geht es in diesem Jahr für Sie weiter? Auf der Bühne, zwischen Blumen und Landesgarten schauen oder möglicherweise auch auf in der Zirkusmanege?
Ja, ganz spannend. Und zwar, Sie erwähnten vorher 4 Jahre ohne. Bald sind wir 5 Jahre ohne Lindenstraße. Und 5 Jahre ohne, so heißt auch das Bühnenprogramm, an dem ich gerade arbeite mit meinem Lindenstraßenkollegen Klaus Vincent. Er war die Käthe in der Lindenstraße. Die Zuschauer werden sich erinnern. Und Klaus und ich arbeiten eben gerade im Bühnenprogramm, mit dem wir gerne ab Herbst schon auf Tournee gehen möchten. Dort reflektieren wir über unsere Zeit mit und ohne die Lindenstraße und werden natürlich auch Kollegen dazu einladen in verschiedenen Städten, also darauf freue ich mich sehr. Dann, wie gesagt, werde ich für musikalischen Content sorgen, demnächst wieder. Ich stand vor kurzem auf der Bühne des Jüdischen Theaters in Frankfurt, war da eingesprungen für Mareike Amado, die leider krankheitsbedingt ausfiel, also sowas kommt natürlich auch immer mal wieder. Und dann bin ich im Herbst zu sehen, 2-mal auf Arosa-Kreuzfahrtschiffen in Deutschland, da als Singing Entertainment Director, also auch da für die Unterhaltung zuständig, aber eben auch selbst als Künstlerin zu erleben. Wer mir also in den sozialen Medien folgt, wird da auf dem Laufenden gehalten werden, wo man mich treffen kann.
Rebecca Simoneit-Barum, vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Ich danke Ihnen.
Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.